Hallo, ich bin Irina Klave. Ich moderiere immer am Samstag von 12 bis 18 Uhr die Sendung Jazz Rio und freue mich sehr, dass ich heute ein Interview führen darf mit Frank Alkenbrecher, unserem Moderator von der Sonntagvormittagsshow von 8 bis 12 Uhr. Und Frank und ich dürfen hier heute ein Interview zu Wes Montgomery führen. Wie es dazu gekommen ist, sage ich gleich. Und was es damit auf sich hat, das werden Sie gleich hören. Hallo Frank.
Hallo, danke, dass ich hier sein darf. Vielen Dank für die Gelegenheit.
Ja, großartig. Also ich freue mich auch sehr über die Gelegenheit. Das war ja so gewesen, Frank, wir haben uns ja mal im Winter getroffen zu einem Spaziergang und da ist eigentlich die Idee geboren von diesem Interview, denn du hast mir damals gestanden, dass du ein absoluter Wes Montgomery-Fan bist.
Ja, das bin ich.
Ja, und du wolltest sogar mal eine Biografie über ihn schreiben. Das heißt, du weißt total viel über diesen Jazz-Gitarristen. Deswegen würde ich gleich mal mit der Frage starten, was ploppt bei dir auf, wenn du den Namen Wes Montgomery hörst?
Naja, wir sind ja heute zusammengekommen aus einem besonderen Grund, denn am 6. März wäre er 100 Jahre alt geworden. John Leslie, auch genannt Wes Montgomery, 1923 in Indianapolis geboren. Und wenn ich an ihn denken muss, dann denke ich eigentlich immer an diese unglaubliche Melodik, die in diesen Stücken herrschte. Er hatte eine besondere Technik, er hatte diese Daumentechnik und er hat viel mit Oktaven gespielt. Und das erzeugt so einen wunderbaren, warmen und weichen Klang. Und der hat mich eigentlich schon seit jeher fasziniert.
Okay, genau, dieser warme, weiche Klang, er hat sich das ja, wenn ich recht informiert bin, dann war ja eigentlich seine Frau die Auslöserin für diese Technik gewesen, denn du weißt, was ich meine, ne?
Ja. Also es gibt natürlich immer die Frage, wie kommt jemand dazu, mit dem Daumen zu spielen? Das ist ja wesentlich komplizierter als mit diesen kleinen Plugs. Und er hat Folgendes gemacht, er hat sich in eine Ecke des Hauses zurückgezogen und seine Frau hat gesagt, nee, das geht so nicht, das ist zu laut. Er hat den Verstärker möglichst weit zurückgedreht, so weit wie es ging. Und sie hat gesagt, no, it doesn't work. You know? Und dann hat er auf einmal gesagt, dann spiele ich mit dem Daumen. Und dann hat er sie gefragt, ist das okay? Und dann hat sie nur gesagt, ja, das ist okay. Und so begann eine der berühmtesten Techniken in der Jazzgitarrengeschichte.
Großartig. Es war also eine eherrettende Maßnahme sozusagen gewesen, dass er diese Technik erfand. Ne? Und das ist ja eine Technik, die haben ja auch viele andere dann übernommen. Und das ist ja etwas, was geblieben ist sozusagen.
Ja, wenn man heute sich Personen anhört wie George Benson, Pat Metheny, die beziehen sich alle auf ihn. Die sagen, das ist so ein bisschen mein Vorbild gewesen, was die Technik angeht, aber was auch die Melodie angeht. Carlos Santana, bis in den Pop-Bereich hinein, ist es so, dass sich viele, viele sehr, sehr gute Gitarristen auf ihn beziehen und sagen, das ist mein Vorbild gewesen. Und das ist eigentlich eine wunderschöne Sache, dass das dann auch ein bisschen weiterlebt. Es gibt sogar Stücke, die dedicated sind zu ihm, wo man gesagt hat, ein Tribute zu Wes. Und Lee Ritenour ist zum Beispiel auch ein anderer, den wir oft spielen.
Hm. Ja, großartig. Das ist also, ich glaube, wenn er das wüsste, dann wäre er doch sehr erfüllt. Wie bist du zu ihm gekommen?
Ich bin in einer rheinischen Kleinstadt aufgewachsen und da gab es eine Bibliothek. Und in den 70er Jahren habe ich das Paris-Doppelalbum dort ausgeliehen. Das war in den Zeiten, als man noch Langspielplatten in Bibliotheken ausleihen konnte. Das kann man sich nicht mehr vorstellen und unsere Kinder wissen auch nicht mehr so richtig, was Langspielplatten waren. Und dann habe ich das gehört und das fand ich einfach fantastisch. Das war für mich so ein bisschen das Erweckungserlebnis. Und ich habe selber in den 90er Jahren einige Jahre in Indianapolis gelebt, dort, wo er geboren ist, dort, wo es diese Zeit der tollen Clubs in den 50ern gab. Und ich muss sagen, ich war ein bisschen enttäuscht, wie wenig die Stadt daraus gemacht hat. Die Stadt hat nicht so besonders viel. Sie ist Landeshauptstadt. Natürlich gibt es dieses berühmte Autorennen. Das ist, glaube ich, das, was wir alle immer mit Indianapolis verbinden. Aber letztendlich, als ich da war, gab es einen kleinen Park, der nach ihm benannt war. Und das finde ich eigentlich ein bisschen wenig. Ich habe aber Menschen kennengelernt, die sich mit seinem Leben auseinandergesetzt haben, die versucht haben, das zu pushen. Und das ist auch ein bisschen so meine Mission, das in der nächsten Zeit zu machen. Aber ich finde, die Stadt sollte mehr machen damit.
Okay. Ja, da machen wir von Berlin aus einfach ein bisschen was. Ja. Ne? Also das ist doch dann kommt es von allen Seiten sozusagen. Ja. Denn also verdient hat er sich's ja auf jeden Fall. Das ist ja oft so mit bedeutenden MusikerInnen, dass sie irgendwie nicht die Anerkennung bekommen, die sie eigentlich verdient hätten, schon zu Lebzeiten nicht, aber scheinbar ja auch posthum nicht so wirklich. Und also die Musikszene weiß ihn sehr zu schätzen. Ne? Und ja, man könnte einfach noch das Gedenken an diesen Wes Montgomery an den 6. März, seinen Geburtstag sozusagen, vielleicht auch gerade in diesem Jahr dann nochmal.
Es gibt eine aktive Community, es gibt diese Biografie von einem Herrn, der in der Nähe von Düsseldorf lebt und der es geschrieben hat und der sich sehr ausführlich auch gerade mit seinen Tourdaten befasst hat und mit den Besprechungen. Also das ist relativ aktiv, aber leider zu seinen Lebzeiten war es nicht so, wie man sich das manchmal wünscht.
Er war ja ein Autodidakt gewesen, ne? Also mit 19 erst ist er eigentlich zum Gitarrenspiel gekommen. Ja. Für manche ist das relativ spät, für manche ist es ganz normal. Und er hat ja Gitarrensoli kopiert, nachgespielt und dann aber auch schon 6 Jahre später war er ja schon am Start seiner professionellen Karriere.
Ja, er hat sich mit 19 eine Gitarre gekauft, weil er den Charlie Christian so gut fand. Und da gibt es einen besonderen Song, das ist Solo Flight. Und den hat er schlicht und einfach nachgespielt, probiert, bis es nicht mehr ging. Man muss sich das mal vorstellen, der Mann konnte keine Noten lesen, der hat nie sowas wie Harmonielehre gelernt, also eine professionelle Musikerausbildung, sondern der hat sich das tatsächlich beigebracht. Der muss also ein unglaubliches Gehör gehabt haben, denn wenn man dem Notenzettel vorgelegt hat, dann hat er gesagt, nö, verstehe ich nicht, du musst mir das vorspielen oder du musst mir ungefähr sagen, wie ich die Akkorde spiele. Und dann muss man dazu sagen, dass die ganze Familie war sowas, was man heute musikalische Familie nennt. Er hatte also 2 Brüder, einer hat Bass gespielt, der andere hat Gitarre gespielt. Und was die gemacht haben, die hatten so Sessions, sonntags nachmittags zu Hause, haben da gesessen, die 3 Jungs zusammen. Und ein gewisser Quincy Jones, den wir ja auch alle irgendwo kennen, der ist dann mal dazugestoßen. Und es gibt auch die Legende, dass der die ein oder andere Nacht auf dem Sofa der Montgomerys verbracht hat, weil die Session so lang ging. Und er hat auch 1955 das erste Album der sogenannten Montgomery Brothers, also wo die 3 zusammenspielten, herausgebracht. Ich meine, das muss man sich mal vorstellen. Das ist jemand, der später Frank Sinatra und Michael Jackson Thriller produziert hat. Also damals noch ein relativ junger Musiker und Produzent. Aber die Szene war damals so. Man war in Indianapolis, da ist er ja auch geboren und ist dann auch gestorben in Indianapolis. Und in den 50er Jahren war das ein unglaubliches Mekka von Clubs, kleinen Clubs, After-Hour-Clubs. Und Menschen haben sich da sehr oft getroffen, haben viel zusammengespielt und hatten einfach eine gute Zeit. Und das muss wohl auch immer oft am Sonntagnachmittag gewesen sein.
Tolle Beschäftigung für Sonntagnachmittag. Ja.
Das ist wahr. Ja. Naja, man muss auch dazu sagen, dass die Zeiten natürlich, im Nachhinein romantisiert man natürlich oft diese Zeit, die es da gab. Aber er hatte ein sehr, sehr schwieriges und sehr anstrengendes Leben. Man muss auch sagen, er hat 43 geheiratet. Im selben Jahr kam das erste von 7 Kindern zur Welt. Das heißt, er hatte eine 9-köpfige Familie zu ernähren. Und was hat der Mann gemacht? Der ist hingegangen und hat tagsüber alle möglichen Jobs angenommen. Er war Milchmann, er war Schweißer, er hat in einer Radiofabrik gearbeitet, also wo Radios hergestellt werden, hat abends dann 2 Konzerte gegeben und noch eine Jam-Session. Und da kann man sich vorstellen, sehr wenig Schlaf, sehr anstrengend, aber es hieß halt auch irgendwie die Familie durchzubringen. Und seine Brüder sind nach Kalifornien gegangen und haben da eine Karriere begonnen. Und dann ist er ab und zu dazugestoßen, aber er wollte es nicht so gerne, weil die Familie war wichtig. Er wollte und er musste natürlich bei der Familie sein. Und er hatte auch ein sehr praktisches Problem, hatte massive Flugangst. Und deswegen ist er tatsächlich von Indiana nach Kalifornien mit dem Auto gefahren. Und das ist echt ein Ritt. Das muss man sich also so überlegen.
Das heißt also, er war jetzt nicht derjenige, der eine klassische Tournee hätte machen können, weil das gar nicht gegangen wäre und er hätte es auch gar nicht gewollt, ne, wenn ich das richtig verstehe.
Ja, genau. Er hat 48 mit Lionel Hampton probiert. Er war 2 Jahre auf Tour mit dessen Band, aber das war nichts. Der wollte wieder nach Hause. Und er hat dann in den 50ern in den Clubs gespielt und ist dann aber ab und zu nach Kalifornien zu seinen Brüdern. Die haben dort wunderbare Aufnahmen gemacht. Aber er blieb ein regionaler Musiker. Also er war regional bekannt.
Wow, also das, wenn ich mir vorstelle, was er eigentlich gemacht hat, ne, und dass er dann auf das Lokale begrenzt gewesen ist, dann ist das ja schon eigentlich sehr schade, um das mal so zu sagen.
Ja, es gab dann ein tatsächliches Entdeckungserlebnis. Kein geringerer als Cannonball Adderley hat ihn gehört, 59, in so einer dieser berühmten Nachtclubs und hat gesagt, boah, den müssen wir, hat seinen Produzent versucht anzurufen. Damals gab es keine Telefone in Indianapolis, einfach so, dass man ein Handy, das gab es logischerweise nicht, hatte aber glücklicherweise den 3-seitigen Musikvertrag der Musikergewerkschaft dabei und er hat unterschrieben und war dann im Jahre 59, 60 das erste Mal ein tatsächlich produzierender, professioneller Musiker. Und das Ganze mit den Riversides Label. Also da hat er einige Jahre dann produziert.
Okay, und das, wenn ich mir das anhöre, also er hat zwar produziert, er hat Musik gemacht, er hat aber trotzdem noch seine anderen Jobs gemacht, um das finanziell alles quasi stemmen zu können. Nun ist er ja nicht sehr alt geworden, ne? Also er ist gerade mal 45 Jahre alt geworden und ich vermute mal, das wird wohl, also dieser Lebensstil in Anführungsstrichen, ist
also
dann auch ein Grund gewesen.
Wir assoziieren ja immer Lebensstil mit was Positivem, aber der hatte tatsächlich einen schlechten Lebensstil, weil er all diese Dinge gemacht hat, die ich gesagt habe, und er hatte ein Laster, er hat geraucht.
Ja.
Und dann hatte er also mit 45 massive Herzprobleme und er hat dann tatsächlich im Juni 68 einen Herzinfarkt bekommen, war gerade mal 45 Jahre alt. Und das ist schon zurückzuführen auf dieses unglaublich unregelmäßige, ungesunde Leben. In den Zeiten von Riverside, das war 59 bis 63, ist er oft in New York gewesen, hat dort Aufnahmen gemacht. Ist aber dann immer wieder zurück zu seiner Familie, weil er einfach bei denen sein wollte. Aber immerhin hatte er den Vorteil, dass er mal ein bisschen Geld verdient hat. Und dass es dann in der Profikarriere aufwärts ging. Aber natürlich mit einem unglaublichen Speed. Der wurde, also 1960 hat er alleine 4 Platten aufgenommen. Das muss man sich schon auch mal reintauen. Das waren ja auch nicht technische Möglichkeiten, wie sie heute sind, sondern das war halt schon auch ein bisschen anders damals. Ne?
Frank, du hast ja vorhin schon angesprochen, dass Wes Montgomery bei verschiedenen Plattenfirmen einen Vertrag hatte. Welche waren das und kannst du noch mehr darüber sagen?
Ja, er hat 59, also ich habe ja erwähnt, dass er von Cannonball Adderley sozusagen entdeckt wurde für die professionelle Musik und fürs Business, ist er zu einem Label gegangen, das nannte sich Riverside. Da war er 4 Jahre und wenn du die richtigen Jazz-Puristen fragst, die sagen, das waren seine besten Jahre, da sind die besten Alben herausgekommen.
Darf ich kurz fragen, warum?
Das war einfach sehr pur. Es waren Trios, es waren Quartetts, es war mit seinen Brüdern, es war sehr pur und später hat sich das ein bisschen geändert. Und viele sagen heute, dass die Riverside-Zeit, also diese 4 Jahre, die beste Zeit von Wes waren. Er hatte einen sehr, sehr guten Produzenten, der Orrin Kibnews, der hat ihm da wunderbar zur Seite gestanden. Das Problem war, schlicht und einfach kommerziell gab es ein Problem, die Firma ging pleite, Ende 63. Das heißt, er ist dann rüber zu einem Label, das hier heißt Verve und das gibt es auch heute noch. Das ist ja ein Label, was eher so Oscar Peterson und Stan Getz verlegt und damals gab es einen Produzenten, der hieß Creed Taylor und Creed Taylor hat das Ganze ein bisschen verkommerzialisiert. Da gab es auf einmal nicht nur Gitarre, Bass und Schlagzeug, sondern es gab auch mal ein Oliver Nelson Orchester in the background und das war etwas mehr kommerzialisiert. Und es ging auch ein bisschen mehr in Richtung Bob. Also es gab durchaus ein Stück zum Beispiel Tequila, was man ja kennt.
Okay.
Das hat er auch gespielt. Aber das war natürlich dann Pop mit Wes Montgomery Sound. Aber kommerziell ist diese Strategie aufgegangen. Aber es gab natürlich später viele Personen, die gesagt haben, oh, das ist aber nicht das Original, das Tolle, was wir so kennen von Wes. Und dann ist er für die letzten 2 Jahre, 67 und 68, ist er zu einem Label gekommen, das heißt A&M. Und das kennst du wahrscheinlich eher aus der Popmusik. Police oder The Supertramp, die wurden bei A&M verlegt. Und da wurde es dann endgültig super seicht kommerziell. Also da gab es sehr viele Streicher im Hintergrund. Es sind 3 Alben erschienen, wo dann viele sich abgewendet haben und gesagt haben, das ist nicht mehr der Jazz, den wir hören wollen. Aber es war kommerziell erfolgreich für ihn.
Hat sich verkauft.
Und er hat sich verkauft. Natürlich ist er ein Musterbeispiel dafür, wie der Kommerzialisierungsprozess dann ein bisschen aus dem Ruder gerät, aber der Mann hat endlich mal richtig Geld verdient, das muss man auch so sagen. Und es gibt heute nach vielen Jahren wieder Stimmen, die sagen, diese Arrangements waren gar nicht so schlecht. Und gerade was Creed Taylor da produziert hat, der hat ja selber die berühmte Plattenfirma CTI in den späten 60er Jahren gegründet und das waren so ein bisschen die Anfänge. Es gab alle möglichen Pläne für ihn noch, er wollte eine Japan-Tournee machen. Er war ja auch nur ein einziges Mal in Europa.
Trotz Flugangst.
Irgendwie hätten sie den aber dahin bekommen. Und da wäre noch eine Menge drin gewesen, aber dann ist er eben im Juni 68 gestorben.
Ich weiß ja, dass es für MusikerInnen echt schwer ist, wenn sie von ihrem eigenen Stil abgehen müssen oder abgehen, weil es kommerziell wird, weil die Vorgaben anders sind. Und er hat ja auch mal zum Schluss irgendwie gesagt, er hat eigentlich gar keinen Spaß daran, wenn ja, nach dem Motto, das Lied, das spiele ich, das haben schon andere gespielt, warum soll ich das normal spielen? Ne? Also so diese, ich glaube, dieses Kreative, also wirklich das, was MusikerInnen in sich haben, also die Musik aus sich herausbringen, wenn sie das können und dürfen, dann ist es perfekt. Und wenn man sozusagen eingeengt wird auf die Vorgaben, ja, von kommerzieller Musik, ich glaube, dann wird das ein bisschen schwieriger. Und ich hatte den Eindruck, das hat ihm auch zu schaffen gemacht.
Das hat ihm sehr zu schaffen gemacht. Und er fand diese Kommerzialisierung selber auch nicht so gut. Er ist dann ein bisschen ausgebrochen. Es gab Mitte der 60er Jahre nochmal zwei Alben mit dem Jazzorganisten Jimmy Smith. Die waren fantastisch. Das waren so Alben, die man mal in zwei Vormittagen ganz schnell aufgenommen hat. Und das hat die Leute wieder so ein bisschen versöhnt. Aber letztendlich war er unglücklich damit und er war unglücklich über den Speed, der da herrschte. Mhm. Aber nochmal, er hatte halt auch 7 Kinder, er hatte vorher nicht viel Geld verdient und da war die Chance, dass es kommerziell halbwegs funktionierte. Und das hat er deswegen auch mitgemacht. Das waren natürlich klare Kompromisse. Dass man dabei nicht immer glücklich ist, ergibt sich, glaube ich, auch oft.
Ja, da hast du wohl recht. Es gab eine Phase, wo du gesagt hast, das waren die besten Jahre, das war Jazz pur gewesen. Mhm. Es gibt ja immer so die Frage, was sind die besten Stücke? Was ist das Beste? Ich finde das immer ein bisschen schwierig, weil es sehr individuell ist jeder hat ein anderes Empfinden, was einen selber erreicht, was ist das Beste? Aber was würdest du sagen, was sind die besten Stücke von ihm?
Also wenn ich dir jetzt sagen würde, kauf dir ein Album, das eine Album, was Irena Klaver sich kaufen sollte über Wes. Das wäre ein Album, das tatsächlich hieß The Incredible Jazz Guitar of Wes Montgomery. Also ein leicht provokativer Titel.
Das war doch welche, ne?
Ja, dasjenige welche. Es gibt sogar ein Buch, wo die besten 100 Jazz-Alben genannt sind und da wird es genannt und die Überschrift ist The Power Groove des feinen Daumens. Und wenn das eine kaufe, 1960 erschienen, in dieser Riverside-Zeit, und das würde ich empfehlen. Da gibt es wunderbare Soli, wunderbare Chorusse. Und ich finde, das ist das, was ich jedem empfehlen würde.
Okay, super. Dann werde ich doch mal auf die Suche gehen. Ja. Oder vielleicht leihst du es mir auch. Du hast es bestimmt. Ne?
Das können wir unter Kollegen. Kriegen wir das hin.
Großartig, das machen wir. Wes Montgomery wäre heute 100 Jahre alt geworden. Er hätte heute Geburtstag. Ja. Und Frank, wenn er hier sitzen würde, was würdest du Wes Montgomery sagen?
Ich würde ihm sagen, dass er ein unglaubliches Talent hatte, dass er Einfluss war für viele, die nach ihm kamen. Ob das jetzt, wie bereits gesagt, Santana, ob das Pat Metheny ist, Jim Hall, das sind alle Leute, die sich auf ihn beziehen. Es gibt eine ganze Generation von jungen Gitarristen, die sich auf ihn beziehen. Und was ich auch immer wieder gehört habe, auch im Gespräch mit dem Biografen, den es auch gibt von Wes, dass er ein unglaublich netter und warmherziger Mensch war. Das würde ich ihm gerne sagen. Und dass er ein echtes Geschenk für die Musikwelt war.
Ich glaube, das hätte er gerne gehört. Ja, Frank, allerherzlichsten Dank für das Interview. Das war sehr, sehr spannend gewesen und vielen Dank.
Danke dir.